wickedness increase.
Guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM heute Abend zum Thema zur Kritik der Moral. Wir werden heute zwei Beiträge hören. Der erste geht über eine Stunde und kommt von Manfred Dahlmann. Manfred Dahlmann hat im März 2002 einen Vortrag auf dem Kongress mit dem Namen Antideutsche Wertarbeit gehalten. Sein Vortrag ging zum Thema
Der Wert und die Ideale.
Diesen Vortrag werden wir hören und danach in der zweiten Stunde, wo wir schon bei dem opulenten Thema zur Kritik der Moral sind, übrigens auch der Ethik, es gibt ja immer noch Leute, die da differenzieren mögen. Wenn wir schon dieses opulente Thema haben, dann müssen wir natürlich auch gemäß der richtigen Erkenntnis, dass man einen großen Kuchen nicht mit kleinen Löffeln bewältigen kann, auf ein großes Buch zurückkommen, das Anfang der 40er Jahre bereits geschrieben worden ist. Die Rede ist vom sehr lesenswerten Buch Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Wir hören einen passenden Auszug zum Thema, nämlich aus dem Kapitel Juliette oder Aufklärung und Moral. Rock it for the poor, rock it for the black and the white. Wir hören gleich zum Anfang den Vortrag von Manfred Dahlmann mit dem Titel Der Wert und die Ideale. Vorher zitieren wir noch aus dem einleitenden Text zu diesem Vortrag. Der sogenannte Materialismusstreit beherrschte die philosophischen Debatten der Linken in den 70er Jahren. Von den sich als Materialisten bezeichnenden kritisiert wurde ein Idealismus, dem die Idiotie unterstellt wurde. Er betrachte die Gegenständlichkeit der Natur als bloßes Gedankengebilde. Gar nicht ging es ihnen um das Naheliegendste, die Kritik der Ideale im profanen, umgangssprachlichen Sinne. Der Grund dafür ist einfach. Waren sie es doch, die damaligen vermeintlichen Materialisten also, die die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer reinsten Form zu verwirklichen vorgaben, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, und legitimierten sie doch auf genau dieser, nicht anders als idealistisch zu nennenden Grundlage, ihre Politik. Alles also wie gehabt, die Linke als die wahren Bürger und somit als Ärzte am Krankenbett einer Welt, die den Glauben an ihre eigenen Ideen längst verloren hatte. Die bürgerliche Rechte redet denn auch seit langem schon, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, von kaum etwas anderem als vom Verfall der kulturellen Werte, der ihnen dabei gern als Konsequenz dessen, was sie Materialismus nennen, gilt, und sieht in ihm die Ursache alles Bösen. Unter Linken und Rechten herrscht ungeachtet aller Animositäten bis auf den heutigen Tage somit der Glaube, wie in der Antike seien es die individuellen Tugenden und somit das wohlgefällige, am guten, wahren, schönen ausgerichtete Leben eines jeden, die letztlich darüber entschieden, wie es um die Qualität des gesellschaftlichen Ganzen bestellt sei. Wer wollte denn auch bestreiten, dass die Moral im Alltag eine herausragende Rolle spielt? Keiner behauptet schließlich von sich, er gefalle sich darin, seinen Freunden und Bekannten als Bösewicht gegenüberzutreten. Und was liegt näher, als ins gesellschaftliche Allgemeine unmittelbar zu projizieren, was aus dieser Erfahrung, nämlich der, dass man selbst zweifellos nie etwas Böses im Schilde führen könne, unmittelbar folgt? Dass es sich bei den anderen um Menschen mit schlechtem Charakter handeln muss, wenn es gesellschaftlich mal nicht so läuft, wie man es gern hätte. Gegen die unvollkommene Verwirklichung der Werte, als auch gegen den Werteverfall, wird allseits die gleiche Medizin aus dem Arsenal erfolgsorientierten Managements verschrieben: konsequentes, zielgenaues Handeln. Selbst wem es um die Umwertung aller Werte geht, oder auch, etwas bescheidener, nur um die Wertfreiheit der Wissenschaften, die also zur Verwirklichung allgemein anerkannter pluralistischer Werte instrumentalisiert werden sollen, der redet immer von den anderen als denjenigen, die die falschen Ideale oder die richtigen Ideale mit falschen Mitteln verwirklichen würden, aber nie darüber, worum es jedem Gerede um Moral, Normen, Macht, Zwecksetzungen oder was für einer Praxis und Idealität auch immer in Wirklichkeit einzig geht. Die Verwertung des Werts als die im empirischen Subjekt sich konstituierende und in Geld und Kapital inkarnierende gesellschaftliche Synthesis.
Seine Untersuchung der bürgerlichen Gesellschaft beginnt Marx bekanntlich mit der Ware, die er die Elementarform dieser Gesellschaft nennt. Im Verlauf der Untersuchung fällt dann eher beiläufig seine berühmte Bemerkung, dass diese Waren schlecht allein auf die Märkte gehen könnten. Sie benötigten dazu Besitzer, die sie darum trügen. Nun sieht es so aus, als interessiere sich Marx dann für die Befindlichkeit dieser Warenbesitzer, ihre Handlungsweisen und Denkformen in seinen weiteren Untersuchungen herzlich wenig. Deren psychische Befindlichkeit gar ist ihm höchstens einige polemische Bemerkungen wert. Auf die moralische und ethische Regelung ihres Verhaltens untereinander, soweit diese über das juristisch geregelte Maß hinausgehen, geht er in seinem Hauptwerk, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht ein. Doch daraus zu folgern, Marx hätte über diese Warenbesitzer dort nicht alles, oder sagen wir vorsichtiger, nicht eine Reihe von Implikationen gemacht, übersieht wieder einmal einen der entscheidenden Punkte, den Marx von Hegel übernommen hat. Denn die Ware selbst ist ja nichts anderes als ein Begriff, das heißt, bei ihr handelt es sich um nichts anderes als eine Denkbestimmung, Sie ist damit eine sowohl gesellschaftliche als auch individualpsychologische, von wem anderes als den Besitzern dieser Ware, also uns allen, konstituierte Kategorie. Im Gegensatz zum Wert ist zwar die Ware durchaus, oft wenigstens so etwas in der Ware durchaus so etwas wie Naturstoff enthalten, aber in der Natur selbst gibt es Waren ebenso wenig wie den Wert. Wenn nun die Ware, wie von Marx behauptet, die Elementarform der bürgerlichen Gesellschaft ist, dann müssen sich aus dieser Kategorie alle weiteren Bestimmungen, also auch und gerade unsere moralischen und ästhetischen, entfalten lassen. So allgemein anerkannt dieses methodische, wenn man es so nennen will, Postulat auch ist, so wenig wurde und wird dies von den Marx-Interpreten beachtet. Oder wenn, wie etwa in der Warenästhetik bei Wolfgang Hock, dann auf der Basis eines vollkommenen Unverständnisses für den Wert- und Arbeitsbegriff von Marx. Natürlich ist Adorno eine Ausnahme, auf die ich hier nicht eingehe, der ja bekanntlich den Hauptteil seines Werkes über Ästhetik verfasst hat. Wer das Wort Ware vernimmt, kommt eigentlich gar nicht darum herum, sofort und allein an Ökonomie zu denken. Eventuell bestenfalls noch an die politische Ökonomie. Aber nicht an Philosophie, nicht an Denkformen. Oder gar an individuelle Gefühle wie Hass, Freude, Treue. Und erst recht nicht an Moral. Die hat man als klassenbewusster Marxist eh für sich gepachtet, im Unterschied zu den sogenannten Herrschenden, die anstelle der Moral das Geld für sich gepachtet haben. Es kann deshalb kaum überraschen, wenn alle Welt glaubt, und da vor allem die Marxisten, man müsse die marxische Kritik der politischen Ökonomie, will man sie vervollständigen, beispielsweise durch eine Anthropologie ergänzen. So macht man sich auf den Weg, dann auch noch eine von der politischen Ökonomie angeblich nicht mitgelieferte Ethik einzuklagen und so weiter. Und man erhält genau den Wissenschaftsbetrieb und den Warenkorb an Theorien, die heute im Schwange sind. Die Theorieentwicklung in der Nachfolge von Marx hat systematisch ausgeblendet, dass, wenn man in der bestehenden Gesellschaft über den Menschen redet, man immer über Warenbesitzer redet und über jemand anderen gar nicht reden kann. Ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, spielt wie so oft keine Rolle. Ihren Gipfel erlangte, philosophisch gesehen, diese Abstraktion von den gesellschaftlichen Verhältnissen des kapitalistisch konstituierten Individuums im Existenzialismus. Und zwar, so muss man, glaube ich, immer sofort mitdifferenzieren, wenn man über diesen Existenzialismus redet, in dem von Heidegger einerseits und dem von Sartre andererseits. Bevor ich auf die von diesen Philosophen dargestellte existenzielle Befindlichkeit der ihnen vor Augen stehenden Warenbesitzer eingehe, und dieses Eingehen darauf halte ich deswegen für nötig, weil von hier ausgehend das Ausmaß der Bedeutung, die der Wert in dieser Gesellschaft spielt, gut beleuchtet werden kann, muss ich jedoch auf den politökonomischen Hintergrund auch noch einmal eingehen. Denn ich will unter allen Umständen vermeiden, was schnell passiert, wenn man sich dem Sog der existenzialistischen Fragestellung aussetzt. Und das gilt auch heute noch. Also Foucault ist einer dieser moderneren Leute, die einen solchen Sog auf die Intellektuellen ausüben. Man übersieht und vergisst sehr schnell, dass nun einmal nicht das Subjekt und dessen Situation, sondern die in der Ware verdinglichte Beziehung zwischen diesen Subjekten den Nexus unserer Gesellschaft bildet.
I feel helpless, he said. And then he added, I have never put up with helplessness in all my life.
Für Marx war die philosophische und staatstheoretische Einbettung seiner Warenanalyse derart selbstverständlich, dass er glaubte, im Interesse von Stringenz, Klarheit und Einfachheit der Darstellung im Kapital, auch noch auf die in den Grundrissen schon äußerst knapp bemessenen Bemerkungen dazu verzichten zu können. Denn anders als in den Idealen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, ist die Universalisierung der Warenform für die Gesellschaft synthetisierenden Form unvorstellbar. Diese Ideale sind mindestens ebenso in der Warenanalyse vorausgesetzt, wie nur noch der bekannte, von Engels dann aber schon vollkommen missverstandene Umstand, dass diese Warenanalyse nur für entwickelte kapitalistische Gesellschaften allgemeine Geltung beanspruchen kann. Aber auf die Gefahr hin, hier allzu schematisch zu verfahren, seien die Implikationen dieser äußerst wichtigen Bestimmungen, in denen sich die Französische Revolution symbolisiert, kurz skizziert. Gekennzeichnet sein muss der Markt, auf dem die Waren ihre Besitzer wechseln, durch eine umfassende Konkurrenz der Warenbesitzer untereinander. Nur so ist garantiert, dass sich die Profitrateausgleich, dass Äquivalententausch stattfindet, dass Krisen eine stockende Reproduktion bereinigen, dass überhaupt sich Werte in Preise übersetzen und so weiter und so fort. Dafür, dass diese Konkurrenten nicht aufeinander losgehen und gewalttätig übereinander herfahren, soll das Ideal der Brüderlichkeit ideell sorgen und das Gewaltmonopol des Staates materiell. In seiner Funktion als Ware des Rechtsfriedens sorgt dieser Staat dann auch für die Verwirklichung der zweiten Bestimmung der grundlegenden Ideale der bürgerlichen Gesellschaft, die der Gleichheit. Kein Markt würde funktionieren, auf dem die Warenbesitzer nicht in gleicher Weise über das von ihnen zum Verkauf angebotene Produkt verfügen dürften. Von Natur aus stellt sich diese Gleichheit aber ebenso wenig her wie eine geregelte und friedlich-schiedlich verlaufende Konkurrenz. Es ist hier natürlich auch der Staat des Kapitals,
damit seine Gesetzesvorgaben, für die für alle Warenbesitzer gleichen Grund- und Ausgangsbedingungen zu schaffen. Wenn wir uns nur der ersten und wohl wichtigsten Bestimmung zuwenden, Freiheit. Auch hier befinden wir uns nicht nur auf dem Markt. Die Bedeutung der Freiheit für diesen ist klar. Wenn ich jemanden zwingen kann, mir seinen Besitz zu überlassen, zahle ich ihm selbstredend auch noch was. Ein Markt, ohne diese für das Geld geregelte Freiwilligkeit bei Kauf und Verkauf, kann es deshalb gar nicht erst geben. Mit dieser Freiheit, die natürlich auch wieder von einer Macht garantiert werden muss, bin ich nicht nur, wie bei den anderen Bestimmungen auch, wieder beim Staat angelangt, sondern im existenziellen Kern dieser wahren besitzenden Menschen. Über diesen Freiheitsbegriff ist ja nun wahrhaftig schon sehr viel gesagt worden, und nicht erst in der Neuzeit. Umso erstaunlicher eigentlich, dass es bis Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts dauerte, bis in Deutschland natürlich, und das ist historisch dann wieder doch nicht so weiter erstaunlich, bis also einige Intellektuelle von einem wahren Schock ergriffen wurden, als sie sich der Bedeutung dieses doch so altehrwürdigen Begriffes wieder neu vergewisserten. Etwas davon können auch wir unter ganz anderen Umständen auch heute noch nachvollziehen, wenn wir uns denn diesen Begriff einmal überlassen. Zugegeben eine etwas mystische Ausdrucksweise, aber sei es drum. Freiheit existiert, sobald ich sie nur denke. Sie existiert somit aus sich selbst heraus. Das heißt nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes absolut. Wer vom Baume der Erkenntnis gegessen hat, und das haben wir laut Sündenfall alle, der muss, wenn er sich darauf einlässt, schnell begreifen, dass er zur Freiheit verurteilt ist und es aus dieser daraus erwachsenen Schuld keinen anderen Ausweg gibt als den, sich ständig vormachen zu müssen, man wäre zu dem oder dem Verhalten gezwungen worden. Sei es durch einen anderen Menschen, die Natur, die gesellschaftlichen Umstände oder sonst was. Freiheit sagt und Freiheit und das zugibt, dass das nicht alles determiniert ist, hat man auch Moral gesagt. Also wenn ich diese Freiheit habe, dann muss ich mir auch überlegen, wie ich sie ausnutze. Also es ist nicht anders. Das eine Wort setzt das andere heran. Aber nicht in welcher Form. Ich kann jetzt nicht aus irgendeine Art von Freiheit, irgendeine Art von Moral oder wie man immer das ableiten wollte, versucht oder sonst nicht. Ich komme dahin mit dem das ganze Problem der Allgemeingültigkeit, was ist mit dem und dem, da komme ich halt alles nicht rum. Das kriege ich mit diesen Worten natürlich nicht automatisch geliefert. Aber was ich geliefert bekomme, wenn ich Freiheit sage, ist, muss auch eine Moral für mich akzeptieren. Für mich ist die Freiheit des wahren Besitzers, die nur negativ bestimmt werden kann aus der aus den Bedingungen des Marktes. Und die Freiheit, ich darf nicht, wenn ich die tatsächlich existierenden Gesetzmäßigkeiten des Kapitals nicht verfehlen will, darf ich nicht diese Freiheit zum Ausgangspunkt machen, sondern dann werde ich Existenzialist. Und komme nicht mehr zu diesen, kann auch nicht, komme dann nicht zu diesen Bestimmungen, den wahren Bestimmungen. Komme ich auch gar nicht in die Logik dazu. Existenzialisten rede, nicht nur in gewisser Weise mystisch, sondern erst recht auch im Jargon dieser Leute. Es geht auch gar nicht anders, wenn man sich erstmal auf deren Prämisse als Gegenstand seines eigenen Denkens wirklich einmal eingelassen hat. Freiheit ist tatsächlich nicht teilbar, in keiner Hinsicht, weder nach außen noch nach innen. Die Freiheit kann mit oder von anderen Menschen nicht geteilt werden, und auch nicht mit oder irgendwelchen sie reduzierenden Gesetzen. Meinen Mitmenschen kann ich tatsächlich jederzeit um die Ecke bringen. Kein Gesetz dieser Welt kann mich daran hindern. Die Rationalisierung, die in dem Einwand besteht, aber wenn ich eingeknastet werde, dann bin ich zu diesem Mord doch nicht mehr frei, weise ich an dieser Stelle noch wie jeder Existenzialist zunächst zurück. Darum geht es irgendwo im Kern. Aber wie und wo, das ist tatsächlich eine spannende Frage und deren Beantwortung es im Grundsätzlichen, wie ich eingangs genannt habe, gehen muss. Jedenfalls, und das gilt uneingeschränkt, glaube ich, ich kann an Gott glauben, es aber auch einfach bleiben lassen. Nichts in dieser Welt, und das ist so etwas wie eine erste logische Folge aus dieser Erkenntnis, existiert für sich selbst. Umgekehrt, alles ist allein für mich und von mir als existierend gesetzt. Feststellungen handelt es sich nicht um überdrehte Hypertrophierungen, sondern um Urteile, die einfach nicht zu widerlegen sind. Und auch Solipsismus kann Existenzialisten, welcher Ausrichtung auch immer, keineswegs vorgeworfen werden. Umstandslos erkennen sie eine außer ihnen existierende Wirklichkeit ebenso an, wie die von ihnen vollkommen unabhängige Existenz der anderen Menschen. Im Gegenteil, sie sind Voraussetzung der eigenen Existenz. Das an sich, bei Heidegger heißt das, das Seiende, existiert in den vielfältigsten Formen. Doch das berühmt-berüchtigte Heideggerische Sein, das kann es nur für mich geben. Die Faszination, ich erinnere daran, etymologisch geht der Begriff Faschismus auf Faschismus zurück. Die Faszination also, die von dem Heideggerischen Freiheitsbegriff ausgeht, und dies gerade auch noch heute, kann man gar nicht unterschätzen. Und die davon ausgehende Gefahr damit ebenso wenig. Schon Marx hatte bekanntlich seine Probleme mit einem gewissen Max Stirner oder Michael Bakunin, beides Vertreter eines Begriffes von Freiheit, der mit der Unabweisbarkeit ins Reine kommen wollte, dass allein ich als Gesetzgeber des moralisch allgemein Gebotenen erscheine. Und demzufolge auch als solcher gefälligst bei den anderen Anerkennung zu finden habe. Wer beim Subjekt beginnend sein Denken reflektiert, kann gar nicht anders, als, wie im Grunde schon Kant, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es außerhalb seiner Welt ein An sich, aus dem heraus er sich vorgeben lassen könnte, wie er zu denken und zu handeln habe, objektiv nicht gibt und somit auch eine Moral vernünftig nicht begründet werden kann, von der behauptet werden kann, sie sei von einer außerhalb der eigenen Existenz liegenden Instanz in die Welt gesetzt. Wie schon vermerkt, dies ist alles selbstredend keine auf bürgerliche Gesellschaften beschränkte Angelegenheit, ist keine Angelegenheit allein von Warenbesitzern, sondern es handelt sich um eine tatsächlich allgemein menschliche. Die Geschichte ist im Grunde nichts anderes als die Geschichte der menschlichen Bestrebungen, mit dieser, dem Menschen im Unterschied zum Tier mitgegebenen Freiheit, fertig zu werden. Deswegen, so könnte man eine alles andere als von vornherein absurde These formulieren, deswegen also, weil er die ihm gegebene Freiheit emotional nicht erträgt, hat er sich den Göttern und Kaisern unterworfen. Deswegen gab er sich Regeln, die er auf Vernunft zu gründen vorgab, die in Wirklichkeit aber nur die von einem einzelnen oder einigen wenigen Individuen gesetzte Moral zu einer allgemeinen Ethik kollektivierte. Zu einer Ethik, die ein Nietzsche nicht müde wird, als Ausdruck von Knechtschaft, insbesondere von Mitleidsgedusel der Christen, die davon befördert wird. Dass diese Regeln, die wissenschaftlichen Gesetze bilden ja keine Ausnahme, die Funktion haben, die aus der absoluten Freiheit drohende Bestimmungs- und Haltlosigkeit zu relativieren, die Funktion, die darin angelegte Urangst zu reduzieren, ist nicht zu widerlegen. Und der in diesem Zusammenhang auch immer wieder zu nennende Nietzsche kocht auf diesem Umstand die gesamte Suppe seines Übermenschentums. Anders gesagt, man muss sich immer wieder über den logisch und sachlich gebotenen Anfang der Gesellschaftsanalyse auseinandersetzen. Und hier stehen sich, spätestens seit Kant, zwei mögliche Anfänge, neben den anderen, vor allem dem historischen natürlich, die hier aber nicht zur Debatte stehen, strikt gegenüber. Die Aufklärung auf der einen Seite beginnt mit der allgemeinen Vernunft, das heißt im Marxismus mit der Ware, der Existenzialismus auf der anderen, so wie er von mir hier verstanden wird, mit der subjektiven Existenz. Menschlich der Grundgedanke des Existenzialismus, die Freiheit also auch ist, offensichtlich ist auch, in einer anderen Welt, auf einer bürgerlichen, hätte man vielleicht für sich privat existenzialistisch denken können, aber eine philosophische Schule oder gar eine politische Bewegung kann in einer Gesellschaft, die ihre Synthesis nicht im Warentausch findet, nicht entstehen. Denn in allen uns bisher bekannten, nicht universell warentauschenden bzw. warenproduzierenden Gesellschaften ist das Problem, wie individuelle Existenz sich in die allgemeine gesellschaftliche übersetzt, immer schon vorweg, praktisch, in einer immer gleichen, aber vollkommen anderen als der bürgerlichen Weise gelöst. Um die Anerkennung von Gott oder Kaiser kommt in vorbürgerlichen Gesellschaften kein Mensch herum. Das nicht nur, weil dieser Gott und dieser Kaiser sein Überleben sichern und es ihm entziehen, wenn er ihm untreu wird. Da kann er je nach historischer Situation manchmal und je nach gesellschaftlichem Status dann auch in wichtigeren Dingen auch ein bisschen wäre. Vielmehr kann er die Notwendigkeit dieser auf einen Gott oder Kaiser zugeschnittenen gesellschaftlichen Verfasstheit gar nicht erst in Frage stellen. Denn diese Struktur allein ermöglicht ihm als Subjekt, das heißt wörtlich, etymologisch gesehen, und daran sollte man immer wieder mal erinnern, dass der Unterworfene, dieser Kaiser und dieser Gott ermöglichten ihm von dieser Struktur her das Dasein. Aus sich allein heraus leben, wie ein Existenzialist heute, kann er, bevor es kapitalistische Gesellschaften mit den ihnen eigenen Marktbedingungen gab, also höchstens als Emerit vereinsamt in den Wäldern. Meist aber wird er, wie zum Beispiel Lévi-Strauss für Stammesgesellschaften feststellte, wohl als geisteskrank betrachtet oder in anderer Weise ausgegrenzt. In diesen vorbürgerlichen Gesellschaften definierte das Individuum sich durch seine Eingebundenheit in die bestehende gemeinschaftliche Hierarchie. Sie legte die Rollen, den Status, die Möglichkeiten, kurz die Werte fest, die das Individuum als seinen Lebensausdruck sich aneignen konnte. Die existenzielle Urangst jedoch, das heißt also die Angst vor der Freiheit von allen, aber auch wirklich allen Bindungen und Identifikationen, will ich hier gleich ergänzen, wurde in und dank dieser hierarchischen Bedingungen und Bindungen rationalisiert. Was von heutigem psychoanalytischen Wissensstand aus gesehen auch heißt, in äußere Ventile zur Aggressionsabfuhr, salopp gesagt, kanalisieren. Das will ich hier alles nicht weiter ausführen. Es ist ja auch eine altbekannte, unter anderem von Freud ausgiebig behandelte Geschichte. Doch aus dieser historischen Perspektive wird der Umstand nachvollziehbar, warum gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg der Existenzialismus auch in seiner Form einer Politik, die sich als Lebensform begreift, die Autonomen als Stichwort, eine geradezu modische Massenbewegung werden konnte, die andere, den Kapitalismus doch gemeinhin eigentlich kennzeichnende Massenbewegung, die der Arbeiterklasse, wenn nicht ersetzte, so doch in vielen Beziehungen und Zielsetzungen überlagern konnte. Mit der Entstehung des Kapitals ergibt sich dann für die darin einbegriffenen Individuen eine folgenreiche, für diesen Kapitalismus ja charakteristische Spalte. Aus gesellschaftlicher Perspektive, aus der Perspektive der Warenproduktion also, ergibt sich eine zwar empirisch nicht eindeutige, aber analytisch doch sehr klar nachvollziehbare Aufteilung der Gesellschaft in verschiedene Klassen. Es macht bekanntlich einen gewaltigen Unterschied bezüglich der Lebensqualität, ob jemand seine Arbeitskraft verkaufen muss oder ob er die eines anderen zu kaufen vermag. Aber allein schon die Tatsache, dass diese analytischen Unterscheidungen auf und entlang der Vorgänge auf den Märkten erfolgen, ergibt sich, dass das Bewusstsein dieser Individuen von den Beziehungen auf diesen Märkten und weniger von ihrer Stellung im Prozess der Produktion bestimmt werden dürfte. Die logische Folge, die dem tatsächlich historischen Geschehen dann ja auch voll entspricht, ist, politische Auseinandersetzungen erfolgen in Marktkategorien. Es geht um mehr oder weniger Lohn, mehr oder weniger Einfluss auf die Bedingungen der Produktion, auf die Politik und so weiter. Und nicht in den Kategorien der Produktion. Das hieß im Wesentlichen, wer ist Mehrwertproduzent und wer nicht. Wobei grundsätzlich in Frage steht, wie das überhaupt empirisch zu messen wäre. Aus diesem Auseinanderfallen der empirischen und analytischen Ebene, Zirkulation und Produktion, Preis und Wert, wären andere Ausdrücke für eben diesen des für Kapital charakterisierenden Dualismus, ergibt sich, dass in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften, anders als bei ihren Vorläufern, die Stellung der Individuen in den Prozess der gesellschaftlichen Reproduktion nicht mehr auch und zugleich mit einem für diese Stellung auch charakteristischen Bewusstsein unmittelbar zusammenfällt. Die das Bewusstsein der Arbeiter repräsentierenden Werte, ihre Moral, um das mal so auszudrücken, konstituiert sich an demselben Ort wie das Bewusstsein eines jeden anderen Bürgers auch auf dem Markt. Schließlich ist dieser Arbeiter ja schon auch analytisch nicht durch den Ort definiert, an dem er seine Arbeit verausgabt, etwa in der Fabrik, wie die Klassentheoretiker autonom oder wie man sie heute immer nennen mag, annehmen, sondern durch die für die Marktbeziehung zentrale Kategorie, die Ware, dessen Form seine Arbeit angenommen hat und die auf dem Arbeitsmarkt den Kapitalisten besser den Käufern anbietet. Kurz, die Klasse ist, wie Adorno sagen würde, zu einer rein analytischen Kategorie geworden. Und daraus, ich komme zum Existenzialismus zurück, erklärt sich meines Erachtens nahezu zwangläufig die Faszination, die der Faschismus in bürgerlichen Gesellschaften eben nicht nur auf irgendwelche ins Proletariat abzurutschen drohenden Kleinbürger ausübt, sondern auf jeden Bürger, der sich in den Bedingungen seiner Existenz erschüttert. Jedenfalls, und das ist nun wirklich ein allseits bekannter und immer wiederholter alter Hut, weswegen er wirklich auch nicht falsch sein muss, diese Bindungen an Religion, Klasse, Familie etc. zerfallen mit der für die bürgerliche Gesellschaft konstitutiven Form individueller Freiheit auf den Märkten. Wenn das Marktsubjekt sich einer Religion anschließen und irgendeinem Allgemeinen weiter identifizieren will, dann mag es das immerhin tun. Nicht jeder ist selbstbewusst genug, mit der Angst fertig zu werden, die einen überfällt, wenn man erkennt, dass man in Wirklichkeit ganz allein, das heißt bindungslos und somit absolut frei auf dieser Welt herumläuft. Die Tröstung der Kirche hin, die Frage, wer denn nun den Zusammenhalt des Ganzen garantiert her, vom Prinzip her braucht ein Bürger diese psychische Identifikation mit einem die gesellschaftliche Stellung repräsentierenden Allgemeinen eigentlich nicht, um seine Rolle in Gesellschaft im Ganzen dennoch vollständig so auszufüllen, wie das für sein Überleben erforderlich ist. Gemeinhin heißt und was erfolgreiche Praxis anderes heutzutage überhaupt heißen könnte als ein derartiger Erfolg auf irgendeinem Markt, das wäre wirklich noch die Frage, kann solche innerpsychische, Inneridentitätsbemühungen durchaus ersetzen. Zudem bietet dieser Markt denn auch einfachere, oder besser gesagt, er bietet den Individuen genau die Verallgemeinerung an, die die Einordnung des Verängstigten von Konkurrenzneid und Zusammenbruch seiner finanziellen, psychischen und physischen Verfassung permanent bedrohten Bürgers besorgen. Rasse, Volk und Vaterland. We'll be right back. universale Allgemeinheit der Marktbeziehungen, ich erinnere an Freiheit, Gleichheit, Bentham, löst die individuelle Konkretheit angstbesetzter, tatsächlicher Unfreiheit, Ungleichheit, Vereinzelung auf diese Weise auf in Leere, Abstrakte. Die so für das Konkrete genommen werden können, dass gegen den Feind gewendet werden. Auch das ist ein alter Hut, sollte es wenigstens sein. Der Kant-Kritiker Schopenhauer war wohl der erste Existenzialist in dem hier entwickelten Sinne, das heißt derjenige, der das, was Kant noch als das Unerkennbare an sich bestimmte, umstandslos mit der eigenen Existenz in eins setzte. Und er war es denn auch, der allen anderen Existenzialisten, besser eigentlich Subjektphilosophen, aber das ist aus verschiedenen anderen Gründen ebenfalls ein missverständlicher Begriff. Schopenhauer jedenfalls gibt den Problemhorizont all derer vor, die mit den zivilisatorischen Errungenschaften der Aufklärung so ihre Probleme hatten und heute noch haben. Das Problem also, wie für sie, die ja den Markt und die praktische Vernunft als vermittelnde Instanz nicht akzeptieren, sich die individuelle Existenz denn nun in eine allgemeine zu übersetzen vermag. In der Antwort auf diese Frage dann unterscheidet sich jeder Existenzialist von jedem anderen. Als nächster nach Schopenhauer kam bekanntlich Fichte. Er löste das Problem, indem er das Ich umstandslos in der Nation kollektivierte. Ich will keine Philosophiegeschichte betreiben, verweise auf das Buch von Gerhard Scheidt, Meister der Krise. Es geht auf diesem Kongress um die Konzentration auf den Begriff des Wertes und dessen Rolle in der bürgerlichen Gesellschaft. Und darauf will ich mich jetzt nur konzentrieren. Die Antwort aller Existenzialisten auf das Problem des Wertes ist, soweit ich das überblicke, im Gegensatz zu vielem anderen, was die so geschrieben haben, ziemlich eindeutig. Ökonomische Werte, vor allem das Geld also, interessieren sie nicht. So etwas hat man. Wenn nicht, dann besorgt man sich's. Hat man dennoch immer noch keins, dann, und das ist ein Vorgriff auf das noch zu Sartre zu sagende, dann will man halt auch keines haben. So einfach ist das und damit eigentlich basta. Nietzsche hat auch in dieser Hinsicht mal wieder der Ehrlichste. Er weiß einfach, wofür die Arbeiter arbeiten und fordert ihre bessere Bezahlung, damit sie bloß nicht auf den Gedanken kommen, ebenfalls wie er, von Pensionen und Renten leben zu wollen. Dieser Nietzsche weiß übrigens sehr gut über den gesamten Prozess der politischen Ökonomie Bescheid. Nur, sie ist für ihn nicht mehr, aber auch nicht weniger, als die notwendige Basis für sein Züchtungsprogramm des neuen Übermenschen. Eine Basis, über die ein Philosoph wie er nicht viele Worte zu verlieren braucht. Ähnlichkeiten mit heutigen Ideologen aus Wissenschaft, Politik und Philosophie sind alles andere als Zufälle. Jedenfalls, wenn bei Existenzialisten von Werten die Rede ist und an zentraler Stelle in systematischer Hinsicht ist dies erst bei Sartre bezeichnenderweise der Fall. Wenn also von Werten die Rede ist, dann geht es immer um moralische. Und zwar, und das ist sehr wichtig, nahezu ausschließlich in kritischer Absicht. Die Kritik der christlichen und humanistischen Werte. Das hat seinen klaren, logisch nachvollziehbaren Grund. Wie gesagt, Die schon bei Schopenhauer anzutreffende Lösung des philosophischen Problems, wie die individuelle Existenz, oder versucht, eine Lösung des Problems, wie die individuelle Existenz denn in allgemeiner einzuordnen wäre, lautet schlicht und einfach ohne Vermittlung. Beim Warentausch hingegen, und das haben wir ja auch ausgiebig hier verhandelt, sorgt das Geld, genauer der Wert dafür, dass sich die einzelnen Waren mit den anderen vermitteln, dafür, dass die Profitraten sich ausgleichen und so weiter. Der Wert ist Vermittlung, wenn auch verkehrte, und auch das gehört nicht hier in diesem Land. Er leistet in der bürgerlichen Gesellschaft das, was vor dem Gottesgeschäft war. Er stiftet die Einheit des Ganzen. Derartige Vermittlung hält der Existenzialist dagegen für vollkommen unnötig. Er kennt nur sich selbst auf der einen und die ihn mal mehr oder weniger bedrängende Umwelt auf der anderen Seite. Ständig ist beides, der Wille, die Macht allgemein und deren Ausdruck, das Ereignis, das Seiende etc. im Besonderen präsent. Bei Schopenhauer ist es zum Beispiel der individuelle Wille, der die Welt als meinen Willen und meine Vorstellung konstituiert. Dieser individuelle Wille ist zugleich auch der allgemeine Weltwille, der wie der naturwissenschaftliche Energiebegriff alle Lebenserzeugungen kosmologisch durchzieht. Vermittelt muss werden, muss hier rein gar nichts. Das ist das ganze Geheimnis, das in Wirklichkeit natürlich gar keines ist, der heideggerschen, übrigens auch der heideggerschen ontologischen Differenz, also der berühmten Differenz von Seiendem und Sein. Und das ist alles, was man begriffen haben muss, um in die Gemeinschaft, in das Geheimnis des Seins eingeweiht und aufgenommen zu werden. Die Instanz, die in vorbildlichen Gesellschaften für die geistige Vermittlung der Individuen zu einer Gesellschaft verantwortlich war, die Rolle dieser Instanz spielt die Moral, die Ethik, die Tugendlehre damals tatsächlich. Diese Instanzen führen in der bürgerlichen Gesellschaft ja ein eigenartiges Schattendasein. Und weil das so ist, deshalb können ein Nietzsche und ein Heidegger überhaupt nur so viel Anklang finden, eine derartige Faszination auf die Bürger ausüben. Irgendetwas für den Zusammenhang dieser Gesellschaft tatsächlich leistet, ist ja auch eine pure Einbildung interessierter Kreise, die davon leben, dass sie für ihre theoretischen Theorieproduktionen bezahlt werden. Die Rolle, die die Ethik in dieser Gesellschaft spielt, ist wirklich keine andere als die, dass sie im Nachhinein rechtfertigt, was die Märkte an Faktischem vorgegeben haben. Weder die Ethik noch der Staat oder das Gesetz synthetisiert die einzelnen Individuen und das Ganze, sondern diese Gebilde sind Ausdruck einer ganz anderen, für sich selbst vollkommen unsichtbaren, das heißt abstrakt bleibenden Vermittlung. Diese Wahrheit ist die gesellschaftlich tatsächlich gegebene Grundlage, von der aus die Existenzialisten argumentieren. Für alle Probleme, mit denen wir uns hier herumschlagen, hat etwa Nietzsche eine einzige Antwort parat. Man muss aufhören zu glauben, das Befolgen der vom Christentum vorgegebenen Werte, insbesondere das Mitleid mit den Mitmenschen, dessen Verfallsformen dann für Nietzsche und Heidegger und Foucault der Humanismus darstellen, könnten irgendetwas zu irgendeiner Problemlösung beitragen. Im Gegenteil, sie sind die Ursache des Übels. Auch hier ist diesen Existenzialisten eine Berechtigung, dieser Art von Wertkritik kaum abzusprechen. Höchst problematisch, aber wird spätestens sehr logisch in dieser Behandlung des sogenannten Vermittlungsproblems angelegte nächste Schritt. Wenn die herrschenden Morallehrer überhaupt irgendetwas vermitteln, dann einen Willen. Und wie gesagt, darin, was er will, ist der Mensch absolut frei. Er bestimmt die Gesetze seines Handelns und damit gibt er sich seine Moral auch selbst, vor eigener Souveränität. Spätestens seit Nietzsche gilt, zum Übermenschen berufen sind die, die das Schicksal ihrer Freiheit ertragen können und deshalb auf eine von anderen ihnen aufgezwungene Gesetzlichkeit verzichten können und die stark genug sind, den anderen Menschen ihren Willen als eine Moral aufzuzwingen, die sie dann für sich als eine allgemeine verinnerlichen. Heiliger Licht unmittelbar nahe. Er lässt die nietzscheanische Vermittlung, den Übermenschen also, auch noch weg. Und so gibt es nur noch Seiendes und Sein. Individuum und Volk, Volk und Führer, Einheit und Differenz sind vermittlungslos gesetzt. Was den Nazis dann allerdings doch suspekt werden musste, war, dass auch Heidegger nicht verbergen konnte, dass das Subjekt in irgendeiner Form noch Individuum, ein Besonderes also blieb. Und vor allem einen Philosophen, der zwischen Freund und Feind frei aus sich, ohne jede Vermittlung entscheiden wollte, konnten sie natürlich gar nicht gebrauchen. Da reichte ihnen ein Karl Schmitt, der den Existenzialismus politisierte, indem er ihn in eine auf dann vom Grundgesetz übernommene verfassungsrechtliche Form überführte. Entscheidungen waren dem dafür vorgesehenen Souverän zu überlassen, dem Führer bzw. dem Volk also, nicht einem professoralen Philosophen. Sein Warenverkauf in der Krise urplötzlich zu einem lebenswichtigen Problem wird, was es für seinen Gegenspieler, den Arbeiter, immer schon ist, stößt auf die Absolutheit seiner Freiheit, nämlich die, entweder einen Käufer für sein Angebot zu finden oder verhungern zu müssen, und flüchtet vor Angst in die Arme der Bewegung. Soweit zur Entwicklung Heideggers, die nur konsequent den bei Schopenhauer und Fichte genommenen Anfang der rechtsbürgerlichen Philosophie zu Ende geht. Zu Sartre. Und hier liegt der Fall um einiges verwickelter. Auch an zentraler Stelle, kantlich, aber sehr viel konsistenter, ausführlicher und ernster als Heidegger behandelt Sartre das Problem der Freiheit. Vor allem löst er diese individuelle Freiheit nicht in einer allgemeinen Bestimmung, wie dem Sein, wieder auf. Sie ist ihm unauflösbar jederzeit und jedem Individuum gesondert für sich gegeben. Indem er den heideggerschen Begriff von Dasein mit menschlicher Realität übersetzt, meint er durchaus das Gleiche wie Heidegger, hat aber doch einen Halt im Begriff vom Menschen, der ihn hindert, derartig vermittlungslos vom Einzelnen ins Ganze zu springen. Sartre definiert die existenzielle Situation als das Gegenüber von Mensch zu Mensch. Zwar kann das eine Individuum das andere nie erreichen, obwohl es genau das ständig will, kann es nie mit dem anderen verschmelzen. Das andere Individuum wird immer von ihm als Instrument für sich verdinglicht. Mit diesem Subjekt beginnt, der kommt aus diesem Gefängnis seiner eigenen Ich-Identität ja auch wirklich nicht mehr heraus. Doch in der Analyse dieser existenziellen Situation durch Sartre verliert das Allgemeine immer mehr den Charakter des Heideggerschen Seins und nimmt eine Form an, die so etwas wie die Vermittlung zwischen den Menschen dann doch wieder leistet. Diese Vermittlung ist kein fester Punkt, kein Ding, kein für sich selbst Seiendes und darin noch dem Sein von Heidegger wieder eng verwandt, sondern ein zwischen den Menschen Mögliches. Und diese Bestimmung geht über Heideggers Verständnis von Sein eindeutig hinaus. Der Name dieser Vermittlung durch das Mögliche lautet bei Sartre Wert. Sartre sieht und analysiert als vordringliches Problem, dass jeder Mensch die gesamte Welt für sich in sich hat. Diese Menschen befinden sich nicht, soweit geht er nicht, allein auf Märkten. Aber auch Wert ist ihm als ökonomische Kategorie kaum geläufig, sondern bleibt ihm weiterhin zuallererst eine moralische. Es handelt sich für ihn bei den Menschen also keineswegs um die von Marx analysierten Warenbesitzer. Der Warenwert wäre für Sartre nichts anderes als ein Sonderfall der allgemeineren Werte zu betrachten, wie er sie fasst. Für ihn ist ein Wert die Objektivation im Verhältnis zwischen Menschen, in der festgelegt ist, was als schön, was als gut und nützlich, was als wertvoll für die Individuen je für sich angesehen wird. Das alles aber wird, wie ja auch bekannt, bei Marx der Seite des Gebrauchswerts zugeschlagen. Und das ist, ich behaupte das einfach, ohne es so weiter zu entwickeln, theoretisch auch ja auch sehr viel konsistenter. Abstrahiert man aber von diesem anderen Ausgangspunkt, dann sind die Gemeinsamkeiten zwischen Marxischem Gebrauchswert und Sartreschem Wertbegriff unübersehbar. Diese Werte sind vollkommen beliebig wählbar, um nicht zu sagen, der absoluten Freiheit der Warenbesitzer überlassen, sind ohne jeden Einfluss auf die Dynamik der gesellschaftlichen Reproduktion, sind bloße abstrakte Voraussetzungen dafür, dass überhaupt Werte produziert werden. Wichtig bleiben natürlich die Unterschiede zwischen Sartre und Marx. Bei den Menschen, wie Sartre sie fasst, handelt es sich zwar um Freie, aber eben nicht um gleiche Individuen und auch nicht um Konkurrenten. Als gleich können die Individuen schon deshalb nicht angesehen werden, weil Sartre die Perspektive, etwa die des Staates und des Rechtes, nicht kennt, aus der Menschen als in Gleiche und Ungleiche sortiert werden könnten. Jedes Individuum ist vom Prinzip her dem anderen ungleich und bleibt ihm immer fremd. Jeder Mensch sieht alle anderen als Menschen für sich an. Er wird deshalb ständig versuchen, den anderen für sich zu instrumentalisieren. Dass er das tut, ist gar nicht zu verhindern. Und wie er das macht, an welchen Normen er sich, oder überhaupt welche er sich hält, ist ihm weiterhin überlassen. Soweit bleibt also alles beim Alten, also bei Heidegger. Doch indem sich das Ich immer einem anderen konfrontiert sieht, indem es nur darüber, dass es ein anderes wahrnimmt, sich selbst erfasst, beginnt es zu reflektieren. Und genau das, darin geht Sartre dann über Heidegger auch wieder hinaus. Bei Heidegger geht es immer nur um reine, vermittlungslose Ablösung vom Wahn, um Selbstverwirklichung, bestenfalls um ein Erkenne dich selbst, im Sein, also im Volk und im Führer, wo sonst. Die Freiheit ist zwar absolut gesetzt, aber nicht weiter der Rede wert. Entschieden wird im Sein, nicht vom Seienden. Bei Sartre dagegen sorgt die Reflexion für die unabweisbare Erkenntnis, dass der andere in derselben Weise frei ist wie ich. Ich muss mich in meiner Freiheit zu dessen Freiheit verhalten. Natürlich instrumentalisiere ich den anderen, aber ich kann besser, ich muss eine Reflexion dazwischen schalten, eine Reflexion, die sich dann in Werten konkretisiert. Es ist klar, dass so der Begriff der Verantwortung ebenso wie der der Freiheit einen weit höheren Grad an Konkretion erfahren muss als bei den existenzialistischen Vorläufern Sartres. Einem Heidegger fällt es im Traum nicht ein, für irgendwas anderes als das, was ihm gerade in den Kram passt, die Verantwortung zu übernehmen. Ein derartig selektives Verantwortungsbewusstsein gehört seit Nietzsche zum guten Ton aller sich ihrer angeblichen Stärke, in Wirklichkeit natürlich ihrem Narzissmus überlassenen Menschen. Sartre sorgt die Reflexionsfähigkeit oder besser, die Unfähigkeit des Menschen, seine Taten nicht reflexiv vorbereiten zu können, dafür, dass ihm, wie seine Schriften bezeugen, anders als im deutschen Existenzialismus, Ausbeutung und Herrschaft, wie vorher nur noch im Anarchismus, überhaupt zum Problem werden können. Und, quasi im Nebeneffekt, das Eindringen von Staatlichkeit, von Massenbewegung in den von ihm konstituierten Existenzialismus sehr viel unwahrscheinlicher ist als in der heideggerschen Variante. Dank des reflektorischen Moments in der sartreschen Fassung des Existenzialismus kann man dessen ästhetische und moralische Urteile in vielen Punkten ja auch durchaus teilen. Mehr noch, die in der Linken oft zu finden akademische Distanziertheit zu den politischen und skandalösen Zuständen in dieser Welt könnten mit dem expliziten Verweis auf Sartre nur ein Leben gewinnen. Die Hass-, Leidenschafts- und Ekellosigkeit, mit der linke Politik heute besonders in akademischen Kreisen betrieben wird, entspringt den Entskandalisierungsstrategien, die sich in der Werbung, den Medien, den Universitäten immer tiefer in die Subjekte eingraben, von denen ich vorgestern gesprochen habe. Wer keinen Hass entwickelt, wenn man ihn zwingt, mal loben zu gehen, sondern dankbar ist für den Arbeitsplatz und der seinen Hass dann auf den Konkurrenten ablädt, ist ein dafür ebenso verantwortlich zu machender Idiot oder Schlimmeres wie der Theoretiker, der diesen Zwang zum Naturzwang aufbläht, oder der Politiker, der ihm seine guten Seiten abbildet. Die Stärkung, das ist zugegebenermaßen eine sehr schwammige Formulierung, daher vielleicht besser, wenn auch nicht klarer, die Betonung der reflektorischen Distanz zu allen Prozessen des täglichen Lebens bleibt aber ebenso unverzichtbar wie diese Emotionalität. Stimulus-Response-Verhaltensweisen sind, und da schließe ich jeden Determinismus, praktischen oder theoretischen, mit ein, das Grab jeder emanzipativen Bewegung. Natürlich ist es die vom automatischen Subjekt am Leben gehaltene politische Ökonomie und nicht, sind es nicht die individuellen Bedürfnisse, die das Leben im Kapitalismus bestimmen. Diese Erkenntnis darf aber nicht dazu verführen, zu glauben, man könne uns, also die als Subjekte konstituierten Individuen, für das, was wir tun, nicht verantwortlich machen. Oder geschichtlich nicht verantwortlich. Selbstredend sind wir gezwungen, um zu überleben, unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Diesen Zwang kennt natürlich auch der Existenzialist. Aber für ihn beruht dieser Zwang allein auf der freien Entscheidung des Individuums, sich für sich diesen Zwang zu konstituieren. Er könnte die Welt ja auch ganz anders in Begriffe zerlegen, als in dieser Dichotomie von Freiheit und Zwang. Das könnte man in der Tat, würde aber, wenn man den Gegensatz in diesem Sinne existenzialistisch zur Freiheit hin auflöst, nur Unfug betreiben, weil man dann übersieht, dass eben die Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft eine Eigengesetzlichkeit angenommen hat, die über die Individuen hinweggeht und eine eigene, tatsächlich in jeder Hinsicht objektive, aber gänzlich verkehrte, nicht mehr zu verantwortende Welt konstituiert. Diesen Zwang auszugehen und darüber die in jedem Subjekt konstituierte Freiheit zu übersehen. Dieser Widerspruch in seinen beiden Seiten, von mir aus auch, mein wie auch immer begründeter Gegensatz zum Zwang im Namen der Freiheit, darf jedenfalls nicht eingeebnet, nicht glatt gebügelt werden. Gegen den Zwang, in welcher Form auch immer, und sei es in der Form einer allgemeingültigen Moral, muss ständig Einspruch erhoben werden. Dieses Einspruch erheben würde ich unter einer guten Moral verstehen. Man kann das auch kategorischer Imperativ nennen oder sonst wie. Über Moral kann man tatsächlich nicht viel Worte verlieren. Die hat man oder hat man nicht. Aber in diese nähere Bestimmung würde ich dennoch gerne vornehmen wollen, Moral hat man in einer völlig anderen Weise zu haben als das Geld. Things impossible as anyone can see. I am not responsible as anyone can see.
Morallehren, der Aufklärung, zeugen von dem hoffnungslosen Streben, anstelle der geschwächten Religion einen intellektuellen Grund dafür zu finden, in der Gesellschaft auszuhalten, wenn das Interesse versagt. Die Philosophen paktieren als echte Bürger in der Praxis mit den Mächten, die nach ihrer Theorie verurteilt sind. Die Theorien sind konsequent und hart, die Morallehren propagandistisch und sentimental, auch wo sie rigoristisch klingen. Oder sie sind Gewaltstreiche aus dem Bewusstsein der Unableitbarkeit eben der Moral, wie Immanuel Kants Rekurs auf die sittlichen Kräfte als Tatsache. Sein Unterfangen, die Pflicht der gegenseitigen Achtung, wenn auch noch vorsichtiger als die ganze westliche Philosophie, aus einem Gesetz der Vernunft abzuleiten, findet keine Stütze in der Kritik. Es ist der übliche Versuch des bürgerlichen Denkens, die Rücksicht, ohne welche Zivilisation nicht existieren kann, anders zu begründen als durch materielles Interesse und Gewalt. Sublim und paradox wie kein Versuch vorher und ephemer wie sie alle. Der Bürger, der aus dem kantischen Motiv der Achtung vor der bloßen Form des Gesetzes allein einen Gewinn sich entgehen ließe, wäre nicht aufgeklärt, sondern abergläubisch, ein Narr. Die Wurzel des kantischen Optimismus, nach dem moralisches Handeln auch dort vernünftig sei, wo das Niederträchtige gute Aussicht habe, ist das Entsetzen vor dem Rückfall in die Barbarei. Sollte, schreibt Kant, eine dieser großen sittlichen Kräfte, Wechselliebe und Achtung, sinken,
so würde dann das Nichts der Immoralität mit aufgesperrtem Schlund der moralischen Wesen ganzes Reich wie einen Tropfen Wasser trinken.
Aber die sittlichen Kräfte sind ja Kant zufolge vor der wissenschaftlichen Vernunft nicht weniger neutrale Triebe und Verhaltensweisen als die unsittlichen, in die sie auch sogleich umschlagen, wenn sie anstatt auf jene verborgene Möglichkeit auf die Versöhnung mit der Macht gerichtet sind. Aufklärung verweist den Unterschied aus der Theorie. Die totalitäre Ordnung hat damit ganz ernst gemacht. Von der Kontrolle durch die eigene Klasse befreit, die den Geschäftsmann des 19. Jahrhunderts bei der kantischen Achtung und Wechselliebe hielt, braucht der Faschismus, der seinen Völkern die moralischen Gefühle durch eiserne Disziplin erspart, keine Disziplin mehr zu wahren. Entgegen dem kategorischen Imperativ und in desto tieferem Einklang mit der reinen Vernunft behandelt er die Menschen als Dinge, Zentren von Verhaltensweisen. Gegen den Ozean der offenen Gewalt, der in Europa wirklich hereingebrochen ist, hatten die Herrschenden die bürgerliche Welt nur so lange abdämmen wollen, als die ökonomische Konzentration noch nicht genügend fortgeschritten war. Vorher waren nur die Armen und die Wilden den entfesselten kapitalistischen Elementen ausgesetzt. Die totalitäre Ordnung aber setzt kalkulierendes Denken ganz in seine Rechte ein und hält sich an die Wissenschaft als solche. Ihr Kanon ist die eigene blutige Leistungsfähigkeit. Die Hand der Philosophie hatte es an die Wand geschrieben, von Kants Kritik bis zu Nietzsches Genealogie der Moral. Ein einziger hat es bis in die Einzelheiten durchgeführt. Das Werk des Marquis de Sade zeigt den
Verstand ohne Leitung eines anderen.
Das heißt, das von Bevormundung befreite bürgerliche Subjekt.
Das Werk Sartres, wie dasjenige Nietzsches, bildet die intransigente Kritik der praktischen Vernunft, der gegenüber die des alles zermalmers Kant selbst als Revokation des eigenen Denkens erscheint. Sie steigert das wissenschaftliche Prinzip ins Vernichtende. Kant hatte freilich das moralische Gesetz in mir schon so lang von jedem heteronomen Glauben gereinigt, bis der Respekt entgegen Kants Versicherungen bloß noch eine psychologische Naturtatsache war, wie der gestirnte Himmel über mir eine physikalische.
Ein Faktum der Vernunft,
nennt er es selbst.
Un instinct général de société,
hieß es bei Leibniz. Tatsachen aber gelten dort nichts, wo sie nicht vorhanden sind.
Der Marquis de Sade leugnet ihr Vorkommen nicht.
Justine, die Gute der beiden Schwestern in Sades Werk, ist eine Märtyrerin des Sittengesetzes. Juliette freilich zieht die Konsequenz, die das Bürgertum vermeiden wollte. Sie dämonisiert den Katholizismus als jüngste Mythologie und mit ihm Zivilisation überhaupt. Die Energien, die aufs Sakrament bezogen waren, bleiben verkehrt dem Sakrileg zugewandt. Diese Verkehrung aber wird auf Gemeinschaft schlechthin übertragen. In all dem verfährt Juliette keineswegs fanatisch wie der Katholizismus mit den Inkas. Sie besorgt nur aufgeklärt, geschäftig den Betrieb des Sakrilegs, das auch den Katholiken von archaischen Zeiten her noch im Blute lag. Die urgeschichtlichen Verhaltensweisen, auf welche Zivilisation ein Tabu gelegt, hatten unter dem Stigma der Bestialität in Destruktive transformiert, ein unterirdisches Dasein geführt. Juliette betätigt sie nicht mehr als Natürliche, sondern als die Tabuierten. Sie kompensiert das Werturteil gegen sie, das unbegründet war, weil alle Werturteile unbegründet sind, durch seinen Gegensatz. Wenn sie so die primitiven Reaktionen wiederholt, sind es darum nicht mehr die primitiven, sondern die bestialischen. Juliette verkörpert, psychologisch ausgedrückt, weder unsublimierte noch regredierte Libido, sondern intellektuelle Freude an der Regression, Amor intellectualis diaboli, die Lust, Zivilisation mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sie liebt System und Konsequenz. Sie handhabt das Organ des rationalen Denkens ausgezeichnet. Was die Selbstbeherrschung angeht, verhalten sich ihre Anweisungen zu denen Kants zuweilen wie die spezielle Anwendung zum Grundsatz.
Die Tugend also, heißt es bei diesem, sofern sie auf innere Freiheit begründet ist, enthält für die Menschen auch ein bejahendes Gebot, nämlich alle seine Vermögen und Neigungen unter seine, nämlich der Vernunft, Gewalt zu bringen, mithin der Herrschaft über sich selbst, welche über das Verbot, nämlich von seinen Gefühlen und Neigungen sich nicht beherrschen zu lassen, der Pflicht der Apathie hinzukommt. Weil ohne dass die Vernunft die Zügel der Regierung in die Hände nimmt, jene über den Menschen den Meister spielen.
Juliette doziert über die Selbstzucht des Verbrechers.
Erwägen Sie zuerst Ihren Plan einige Tage im Voraus, überlegen Sie alle seine Folgen, prüfen Sie mit Aufmerksamkeit, was Ihnen dienen kann, was Sie möglicherweise verraten könnte, und wägen Sie diese Dinge mit derselben Kaltblütigkeit ab, wie wenn Sie sicher wären, entdeckt zu werden.
Das Gesicht des Mörders muss die größte Ruhe verraten.
Lassen Sie auf Ihren Zügen Ruhe und Gleichgültigkeit sich zeigen. versuchen sie, die größtmögliche Kaltblütigkeit in dieser Lage zu erwerben. Wären sie nicht sicher, keinerlei Gewissensbisse zu haben, und sie werden es nur durch die Gewohnheit des Verbrechens sein, wenn, sage ich, sie darüber nicht sehr sicher wären, würden sie erfolglos daran arbeiten, Meister ihres Minenspiels zu werden.
Die Freiheit von Gewissensbissen ist vor der formalistischen Vernunft so essentiell wie die von Liebe oder von Hass. Reue setzt das Vergangene, das dem Bürgertum entgegen der populären Ideologie seit je für nichts galt, als ein Sein. Sie ist der Rückfall, vor dem zu bewahren ihre einzige Rechtfertigung vor der bürgerlichen Spinoza als guter Machiavellist, dass Demut und Reue, wie Furcht und Hoffnung, trotz aller Vernunftwidrigkeit recht nützlich seien.
Zur Tugend wird Apathie, als Stärke betrachtet, notwendig vorausgesetzt,
sagt Kant, indem er, des Saad nicht unähnlich, diese moralische Apathie von der Fühllosigkeit im Sinn der Indifferenz gegen sinnliche Reize unterscheidet. Enthusiasmus ist schlecht. Ruhe und Entschlusskraft bilden die Stärke der Tugend.
Das ist der Zustand der Gesundheit im moralischen Leben. Dagegen der Affekt, selbst wenn er durch die Vorstellung des Guten aufgeregt wird, eine augenblickliche, glänzende Erscheinung ist, welche Mattigkeit hinterlässt.
Juliettes Freundin Clerville stellt ganz dasselbe vom Laster fest.
Meine Seele ist hart und ich bin weit davon entfernt, Empfindsamkeit der glücklichen Apathie, der ich mich erfreue, vorzuziehen. O Juliette, du täuschst dich vielleicht über die gefährliche Empfindsamkeit, auf die sich so viele Toren etwas zugute tun.
Apathie tritt an jenen Wendestellen der bürgerlichen Geschichte, auch der Antiken, auf, wo angesichts der übermächtigen historischen Tendenz die Pauci Beati der eigenen Ohnmacht gewahr werden. Sie bezeichnet den Rückzug der einzelmenschlichen Spontaneität aufs Private, das dadurch erst als die eigentliche bürgerliche Existenzform gestiftet wird. Stoa und das ist die bürgerliche Philosophie, macht es den Privilegierten im Angesicht des Leidens der anderen leichter, der eigenen Bedrohung ins Auge zu sehen. Eine Fest, indem sie die private Existenz als Schutz vor ihm zum Prinzip erhebt. Die Privatsphäre des Bürgers ist herabgesunkenes Kulturgut der Oberklasse. Juliette hat die Wissenschaft zum Credo. Scheußlich ist ihr jede Verehrung, deren Rationalität nicht zu erweisen ist. Der Glaube an Gott und seinen toten Sohn, der Gehorsam gegen die 10 Gebote, der Vorzug des Guten vor dem Bösen, des Heils vor der Sünde. Angezogen wird sie von den Reaktionen, die von den Legenden der Zivilisation mit einem Bann belegt waren. Sie operiert mit Semantik und logischer Syntax wie der modernste Positivismus, aber nicht wie dieser Angestellte der jüngsten Administration,
richtet sie ihre Sprachkritik vornehmlich gegen Denken und Philosophie, sondern als Tochter der kämpfenden Aufklärung gegen die Religion.
Ein toter Gott, sagt sie von Christus. Nichts ist komischer als diese zusammenhanglose Wortfolge des katholischen Wörterbuchs. Gott will heißen ewig, Tod will heißen nicht ewig. Idiotische Christen, was wollt ihr denn mit eurem toten Gott machen?
Die Umwandlung des ohne wissenschaftlichen Beweis Verdammten in Erstrebenswertes, wie des beweislos Anerkannten in den Gegenstand des Abscheus, die Umwertung der Werte, der
Mut zum Verbotenen,
ohne Nietzsches verräterisches
Wohlan,
ohne seinen biologischen Idealismus, ist ihre spezifische Leidenschaft.
Bedarf es denn der Vorwände, um ein Verbrechen zu begehen?
Ruft die Fürstin Borghese, ihre gute Freundin, ganz in seinem Sinne aus. Nietzsche verkündigt die Quintessenz ihrer Doktrin.
Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster, das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen? Das Christentum.
Dieses
merkwürdig daran interessiert, die Tyrannen zu meistern und sie auf Prinzipien der Brüderlichkeit zu reduzieren, spielt dabei das Spiel des Schwachen. Es vertritt ihn, es muss sprechen wie er. Wir dürfen überzeugt sein, dass jenes Band in Wahrheit vom Schwachen, wie es auch vorgeschlagen, so in Kraft gesetzt wurde, als der Zufall ihm einmal die Gewalt des Priesters in die Hände spielte.
Das trägt Noirceuil, Juliettes Mentor, zur Genealogie der Moral bei. Bösartig feiert Nietzsche die Mächtigen und ihre Grausamkeit.
Nach außen hin, dort wo die Fremde beginnt.
Das heißt, gegenüber allem, was nicht zu ihnen selbst gehört.
Sie genießen da die Freiheit von allem sozialen Zwang. Sie halten sich in der Wildnis schadlos für die Spannung, welche eine lange Einschließung und Einfriedigung in den Frieden der Gemeinschaft gibt. Sie treten in die Unschuld des Raubtiergewissens zurück, als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermute und seelischen Gleichgewicht davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei. Überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Diese Kühnheit vornehmer Rassen, toll, absurd, plötzlich, wie sie sich äußert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer Unternehmungen. Ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen Wollüsten des Siegs und der Grausamkeit.
Diese Kühnheit, die Nietzsche herausschreit, hat auch Juliette hingerissen.
Gefährlich leben
ist auch ihre Botschaft.
Von der Stärke verlangen,
fährt Nietzsche fort,
dass sie sich nicht als Stärke äußere, dass sie nicht ein Überwältigen wollen, ein Niederwerfen wollen, ein Herr werden wollen, ein Durst nach Feind und Widerstand und Triumphen sei, ist gerade so widersinnig, als von der Schwäche verlangen, dass sie sich als Stärke äußere. Wie in der Tat wollen sie, sagt Verneuil, dass der, welcher von der Natur die höchste Anlage zum Verbrechen erhalten hat, sei es durch die Überlegenheit seiner Kräfte, die Feinheit seiner Organe, sei es infolge seiner standesgemäßen Erziehung oder seiner Reichtümer, wie wollen sie, sage ich, dass dieses Individuum nach demselben Gesetz gerichtet werde wie jenes, das alles zur Tugend oder zur Mäßigung verhält? Wäre das Gesetz gerechter, das beide Männer gleich bestrafte? Ist es natürlich, dass der, den alles einlädt, Übles zu tun, wie jener behandelt wird, den alles dazu treibt, sich mit Vorsicht zu betragen?
Nachdem die objektive Ordnung der Natur als Vorurteil und Mythos sich erledigt hat, bleibt Natur als Masse von Materie übrig. Nietzsche weiß von keinem Gesetz,
welches wir nicht nur erkennen, sondern auch über uns erkennen.
Soweit Verstand, der am Richtmaß der Selbsterhaltung groß wurde, ein Gesetz des Lebens wahrnimmt, ist es das des Stärkeren. Kann es für die Menschheit wegen des Formalismus der Vernunft auch kein notwendiges Vorbild abgeben, so genießt es den Vorzug der Tatsächlichkeit gegenüber der verlogenen Ideologie.
Living example of the resurrection's failure.
Schuldig, das ist Nietzsches Lehre, sind die Schwachen. Sie umgehen durch ihre Schlauheit das natürliche Gesetz.
Die Krankhaften sind des Menschen große Gefahr, nicht die Bösen, nicht die Raubtiere. Die von vornherein Verunglückten, Niedergeworfenen, Zerbrochenen. Sie sind es, die Schwachen sind es, welche am meisten das Leben unter Menschen unterminieren, welche unser Vertrauen zum Leben, zu Menschen, zu uns am gefährlichsten vergiften und in Frage stellen.
Sie haben das Christentum über die Welt gebracht, das Nietzsche nicht weniger verabscheut und hasst als de Sade.
Nicht die Repressalien des Schwachen über den Starken sind wahrhaft in der Natur. Sie sind im Geistigen, aber nicht im Körperlichen. Um solche Repressalien anzuwenden, muss er Kräfte gebrauchen, die er nicht erhalten hat. Er muss einen Charakter annehmen, der ihm keineswegs gegeben ist, in gewisser Weise der Natur Zwang antun. Aber was wahrhaft in den Gesetzen dieser weisen Mutter ist, das ist die Verletzung des Schwachen durch den Starken, weil, um zu diesem Verfahren zu kommen, er nur die Gaben benutzen muss, die er erhalten hat. Er bekleidet sich nicht wie der Schwache mit einem anderen Charakter als dem eigenen, er setzt nur die Äußerungen dessen, den er von Natur erhalten hat, in Aktion. Alles, was daraus resultiert, ist also natürlich. Seine Unterdrückung, seine Gewalttaten, seine Grausamkeiten, seine Tyranneien, seine Ungerechtigkeiten sind rein wie die Hand, die sie ihm aufprägte. Und wenn er von all seinen Rechten Gebrauch macht, um den Schwachen zu unterdrücken und zu berauben, begeht er nur die natürlichste Sache der Welt. Wir sollten also niemals Skrupel über das haben, was wir dem Schwachen nehmen können. Denn nicht wir begehen das Verbrechen, dieses wird vielmehr durch die Verteidigung oder Rache des Schwachen charakterisiert.
Wenn der Schwache sich wehrt, so begeht er damit ein Unrecht.
Das nämlich, aus seinem Charakter der Schwäche herauszutreten, den die Natur ihm einsenkte. Sie schuf ihn, um Sklave und arm zu sein. Er will sich nicht unterwerfen. Das ist sein Unrecht.
In solchen magistralen Reden entwickelt Dorval, eine Figur in Sartres Roman, vor Juliette das geheime Credo aller Herrscherklassen, das Nietzsche, um die Psychologie des Ressentiments vermehrt, der faschistischen Gegenwart vorhielt. Er bewundert wie Juliette
das schöne Schreckliche der Tat.
Wenn er auch als deutscher Professor von Sartre sich dadurch unterscheidet, dass er den Kriminellen desavouiert, weil dessen Egoismus
sich auf so niedere Ziele richtet und auf sie beschränkt. Sind die Ziele groß, so hat die Menschheit einen anderen Maßstab und schätzt Verbrechen nicht als solche, selbst die wahrsten Furcht.
Von solchem Vorurteil fürs Große, das in der Tat die bürgerliche Welt kennzeichnet, ist die aufgeklärte Juliette noch frei. Ist ihr der Racketeer nicht deshalb weniger sympathisch als der Minister, weil seine Opfer der Zahl nach geringer sind? Dem Deutschen aber geht die Schönheit von der Tragweite aus. Er kann inmitten aller Götzendämmerung von der idealistischen Gewohnheit nicht lassen, die den kleinen Dieb hängen sehen, aus imperialistischen Raubzügen aber welthistorische Missionen machen möchte. Indem der deutsche Faschismus den Kultus der Stärke zur welthistorischen Doktrin erhob, hat er ihn zugleich zur eigenen Absurdität geführt. Als Einspruch gegen die Zivilisation vertrat die Herrenmoral verkehrt die Unterdrückten. Der Hass gegen die verkümmerten Instinkte denunziert objektiv die wahre Natur der Zuchtmeister, die an ihren Opfern nur zum Vorschein kommt. Als Großmacht aber und Staatsreligion verschreibt sich die Herrenmoral vollends den zivilisatorischen Powers that be, der kompakten Majorität, dem Ressentiment und allem, wogegen sie einmal stand. Nietzsche wird durch seine Verwirklichung widerlegt und zugleich die Wahrheit an ihm freigesetzt, die trotz allem Ja-Sagen zum Leben dem Geist der Wirklichkeit Feind war. Wenn schon die Reue als wiedervernünftig galt, so ist Mitleid die Sünde schlechthin. Wer ihm nachgibt,
pervertiert das allgemeine Gesetz. Woraus folgt, dass das Mitleid, weit entfernt eine Tugend zu sein, ein wirkliches Laster wird, sobald es uns dazu bringt, eine Ungleichheit zu stören, die durch die Naturgesetze gefordert ist.
Er und Nietzsche erkannten, dass nach der Formalisierung der Vernunft das Mitleid gleichsam als das sinnliche Bewusstsein der Identität von Allgemeinem und Besonderem, als die naturalisierte Vermittlung, noch übrig war. Das Mitleid bildet das zwingendste Vorurteil.
Denn wer anderen Hilfe zu bringen weder durch Vernunft noch durch Mitleid bewogen wird, der wird mit Recht Unmensch genannt.
So Spinoza. Commiseratio ist Menschlichkeit in unmittelbarer Gestalt, aber zugleich böse und nutzlos, nämlich als das Gegenteil der männlichen Tüchtigkeit, die von der römischen Virtus über die Medicis bis zur Efficiency unter den Forts stets die einzig wahre bürgerliche Tugend war. Weibisch und kindisch nennt Clerville das Mitleid, ihres Stoizismus sich rühmend, der
Ruhe der Leidenschaften,
die ihr erlaube,
alles zu tun und alles durchzuhalten ohne Erschütterung. Das Mitleid ist nichts weniger als eine Tugend. Es ist eine Schwäche, geboren aus Angst und Unglück. Eine Schwäche, die man vor allem dann überwinden muss, wenn man daran arbeitet, die zu große Feinnervigkeit zu überwinden, die mit den Maximen der Philosophie unvereinbar ist.
Vom Weibe stammen die
Ausbrüche von unbegrenztem Mitleid.
Sartre und Nietzsche wussten, dass ihre Lehre von der Sündhaftigkeit des Mitleids altes bürgerliches Erbgut war. Das Mitleid hält vor der Philosophie nicht stand. Auch Kant selbst hat keine Ausnahme gemacht. Es sei
eine gewisse Weichmütigkeit
und habe
die Würde der Tugend nicht an sich.
Er übersieht jedoch, dass auch der Grundsatz der
allgemeinen Wohlgewogenheit gegen das menschliche Geschlecht,
durch den er im Gegensatz zum Rationalismus der Clerville das Mitleid zu ersetzen trachtet, demselben Fluch der Irrationalität anheimfällt, wie
diese gutartige Leidenschaft,
die den Menschen leicht dazu verführen kann,
ein weichmütiger Müßiggänger
zu werden. Aufklärung lässt sich nicht täuschen. In ihr hat das Allgemeine vor dem besonderen Faktum keinen Vorzug, die umspannende Liebe vor der Begrenzten nicht. Mitleid ist anrüchig. Wie Sartre zieht auch Nietzsche die Ars Poetica zur Beurteilung heran.
Die Griechen litten nach Aristoteles öfter an einem Übermaß von Mitleid, daher die notwendige Entladung durch die Tragödie. Wir sehen, wie verdächtig diese Neigung ihnen vorkam. Sie ist staatsgefährlich, nimmt die nötige Härte und Straffheit, macht, dass Heroen sich gebärden wie heulende Weiber und so weiter.
Nietzsche lässt Zarathustra predigen:
So viel Güte, so viel Schwäche sehe ich, so viel Gerechtigkeit und Mitleiden, so viel Schwäche.
In der Tat hat Mitleid ein Moment, das der Gerechtigkeit widerstreitet, mit der Nietzsche freilich es zusammenwirft. Es bestätigt die Regel der Unmenschlichkeit durch die Ausnahme, die es praktiziert. Indem Mitleid die Aufhebung des Unrechts der Nächstenliebe in ihrer Zufälligkeit vorbehält, nimmt es das Gesetz der universalen Entfremdung, die es mildern möchte, als unabänderlich hin. Wohl vertritt der Mitleidige als Einzelner den Anspruch des Allgemeinen, nämlich den zu leben, gegen das Allgemeine, gegen Natur und Gesellschaft, die ihn verweigern. Aber die Einheit mit dem Allgemeinen als dem Inneren, die der Einzelne betätigt, erweist an seiner eigenen Schwäche sich als trügerisch. Nicht die Weichheit, sondern das Beschränkende am Mitleid macht es fragwürdig. Es ist immer zu wenig. Wie die stoische Apathie, an der die bürgerliche Kälte, das Widerspiel des Mitleids, sich schult, dem Allgemeinen, von dem sie sich zurückzog, noch eher die armselige Treue hielt als die teilnehmende Gemeinheit, die dem All sich adaptierte, so bekannten, die das Mitleid bloßstellten, negativ sich zur Revolution. Die narzisstischen Deformationen des Mitleids, wie die Hochgefühle des Philanthropen und das moralische Selbstbewusstsein des Sozialfürsorgers, sind noch die verinnerlichte Bestätigung des Unterschieds von Arm und Reich.
Das war heute, für heute Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, hat heute wieder hervorragend gesaugt. Wir hörten in den ersten 75 Minuten der 2 Stunden einen Vortrag von Manfred Dahlmann, der Ende März 2002 gehalten worden ist. Dieser Vortrag war betitelt Der Wert und die Ideale. Und in den letzten 40 Minuten hörten wir Auszüge aus dem Buch Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer, das Anfang der 40er Jahre während des Holocaust nicht zufällig geschrieben worden ist. Wir hörten Auszüge aus dem Kapitel Juliette oder Aufklärung und Moral.
Rocket for the poor, rocket for the black and the white.
Sachzwang FM stand heute unter dem Thema Kritik der Moral. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich vom Mikrofon und freut sich, wenn ihr und sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss.